Deutschlandfunk, Andruck.
Demokratie lebt von der Auseinandersetzung, vom gepflegten Streit über die besten Ideen, die besten Lösungen und die vielleicht umständlichen Wege dahin. Darüber, wie unsere europäischen Demokratien funktionieren, kann man ebenfalls trefflich streiten. Anregungen dazu bietet das Buch von Oliver Zimmer und Bruno S. Frey, »Mehr Demokratie wagen«. Die beiden Autoren aus der Schweiz, der Historiker Zimmer und der politische Ökonom Frey, befassen sich darin mit den Problemen der Demokratiegeschichte und den aktuellen Schwierigkeiten, mit Legitimität und Teilhabe etwa. Und man kann auch über die Thesen dieses Buches streiten, wenn beide etwa davon schreiben, dass die repräsentativen Demokratien heute eher moderne Aristokratien seien. Allerdings haben die beiden Autoren auch Ideen für Verbesserungen, mehr direkte Demokratie etwa. Ich habe vor der Sendung mit Oliver Zimmer gesprochen und ihn natürlich als erstes auf den Titel des Buches angesprochen. Herr Zimmer, den Satz »Mehr Demokratie wagen« von Willy Brandt aus dem Jahr 1969 kennt in Deutschland natürlich jeder. Er taucht auch immer mal wieder in Parteiprogrammen der SPD auf, wobei wir gleich vielleicht nochmal darüber sprechen können, wie ernst er da noch gemeint ist. Sie sind ja der Historiker im Autorenteam. Warum haben Sie diesen Satz für Ihr Buch aus der Geschichte geholt?
Ja, ich denke, dass es interessant ist, vor allem deshalb, weil Willy Brandt war ja an der Macht. Das war eine Regierungserklärung. Da ist doch interessant, dass diese Vision oder diese, es war ja auch eine implizierte Kritik einerseits an der Verantwortungsbereitschaft der Bürger, eine milde Kritik, würde ich sagen, dass man jetzt ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen müsse in der Demokratie. Und andererseits natürlich auch, er spricht ja von gespreizter Würde, also es sei fehl am Platz, wenn die Eliten, also die, die Politik machen, das Gefühl hätten, sie seien so quasi Epistokraten, die alles besser wüssten. Das finde ich interessant. Interessant ist natürlich in diesem Zusammenhang auch, dass Brandts Rede eben sehr selten so ausgelegt wurde. Und wir behaupten ja nicht, das ist genau die Intention, der wollte eben mehr Demokratie, aber es ist schon in der Tradition eigentlich dieser Bewegung eben, aus der Brandt ja kommt, diese, sagen wir mal, linksdemokratische Bewegung, da kann man eben diese Assoziation, die wir gemacht haben, glaube ich, durchaus machen, dass eben da hier einer war, der gesehen hat, dass eigentlich diese Demokratie ist eine Demokratie, die dynamisch ist und die muss sich auch weiterentwickeln.
Sie bemängeln ja Defizite in der repräsentativen Demokratie, finden sogar den Begriff nicht passend. Können Sie das einmal ausführen?
Es geht eben genau, wie Sie sagen, um Defizite. Es geht nicht darum, im Buch zu sagen, die repräsentative Demokratie müsse abgeschafft werden. Wir sind keine Jakobiner. Wir plädieren nicht dafür, dass jetzt die Leute auf die Straße gehen sollen und sich quasi als Volksherrscher vorkommen. Das ist nicht die Absicht, das ist auch nicht das Argument. Wer das Buch liest, wird das sehen. Wir denken einfach, dass das repräsentative System, dass das Mängel hat. Es ist interessant, dass ja in der angelsächsischen Diskussion spricht man meistens in der Literatur, in der wissenschaftlichen Literatur, von Representative Government. Man spricht eigentlich sehr selten von Representative Democracy. Währenddem im Deutschen wird am meisten von repräsentativer Demokratie gesprochen. Das fanden wir schon mal an sich interessant, also die Unterscheidung. Und ich glaube, es hat so ein bisschen damit zu tun, die Demokratie kommt halt so ein bisschen vom Souveränitätsbegriff, das sieht man in den auch in der amerikanischen Revolution. Man sieht es schon im 17. Jahrhundert in England mit dem Parlament. Und da ist immer ein bisschen halt diese Angst, dieses Misstrauen da, dass eigentlich der Souverän dann über die Repräsentanten nicht mehr repräsentiert wird. Und ohne jetzt daraus so eine Dichotomie zwischen Eliten und dem Volk zu konstruieren, ist es halt doch so, dass diese Repräsentation immer wieder hinterfragt werden muss. Und hier setzen wir an, wir fordern eigentlich mehr, wie sagt man, in Englisch würde man sagen, mehr Feedback-Loops, mehr Feedback für die Parlamentarier. Und wir glauben eigentlich, dass beispielsweise in einem System, das auch Referenden kennt, wo man das Gesetz nochmal hinterfragen kann, wo es Interventionsmöglichkeiten gibt oder wo die Stimmbürger auch, Stimmbürgerinnen die Möglichkeit haben, Initiativen zu ergreifen. Wir glauben eigentlich, dass das Vorteile bietet.
Nun sind Sie ja als Schweizer Autoren vertraut mit direkter Demokratie, sprechen sich eben für mehr Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger aus. In Deutschland tut man sich ja etwas schwer damit. Die Juristin Gertrude Lübbe-Wolf hat gerade ein Buch darüber veröffentlicht, das trägt den Titel Demophobie, also die Angst vor direkter Demokratie. Können Sie mit dem Begriff was anfangen?
Ich habe das jetzt noch nie gehört so, aber das Argument ist mir natürlich vertraut und ich glaube, ist klar. Ich denke mal, der Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz ist halt schon, dass in Deutschland aufgrund der Geschichte ist halt das Volk ist eigentlich, da ist man skeptisch, also eben von, sagen wir, die Politiker, die gebildet sind. Das Volk tendenziell liegt das falsch und die haben Defizite bei der Kognition und bei der Meinungsbildung. Und ich glaube, in der Schweiz ist es nicht gerade umgekehrt, aber es ist schon ein bisschen so, dass eigentlich hier die Skepsis gegenüber den Politikern stark verankert ist. Also es gibt nicht diese Idee, dass dann irgendwie die Politiker, weil sie halt an der Universität waren und diesen Prozess kennen, den politischen Prozess, dass die dann zu richtigen Entscheidungen kommen. Und gleichzeitig ist wichtig, oder? Es ist ein regelbasiertes System. Diese direkte Demokratie, für die wir eigentlich plädieren, ist ja eine halbdirekte Demokratie. So heißt es eigentlich auch in der Schweiz meistens. Also es gibt Institutionen, es gibt Regeln. Es ist nicht die Herrschaft der Straße gemeint.
Bei Ihren Argumentationen streifen Sie manchmal auch heikle Gebiete, zum Beispiel die Kundgebungen gegen die Pandemie-Maßnahmen. Da gab es ja dann doch eine gefährliche Mischung verschiedener Gruppen. Mittlerweile gibt es ja auch Untersuchungen über Gemeinsamkeiten. Also so harmlos waren demnach auch die Esoteriker und die Heilpraktikerinnen da nicht unterwegs, sondern es gab sehr viele Gemeinsamkeiten in der Ablehnung aller Entscheidungen von oben. Sie verharmlosen das im Buch ein wenig. Und dann gehen Sie auch noch so weit, die repräsentativen Demokratien mit Aristokratien oder einem aufgeklärten Absolutismus zu vergleichen. Oder Sie schreiben von einem, Zitat, Kreuzzug gegen die Nichtplanbarkeit des Politischen. Nun muss man manchmal ein bisschen polemisch sein, um seinen Punkt zu machen. Aber an der Stelle könnte man Ihnen schon entgegenhalten, dass Sie denjenigen in die Hände spielen, die die Demokratie mit genau solchen Zuschreibungen aushöhlen wollen. Was entgegnen Sie?
Nein, also ich meine, als Historiker sieht man das vielleicht ein bisschen anders. Wir sind ja schon der Meinung, dass es muss einen Diskurs geben, einen regelgebundenen Diskurs. Aber es läuft natürlich schon ein bisschen darauf hinaus. Beispielsweise in der EU haben sie natürlich schon in der Tendenz, das Prinzip ist natürlich schon ein aufgeklärter Absolutismus. Also wenn sie quasi die Gestaltungsmacht bei den Eliten haben, in den nationalen Parlamenten einerseits mit dem Rat, beim Gericht und dann bei der Kommission und es gibt eigentlich keine Gewaltenteilung. Hier haben Sie schon so ein Phänomen. Also ich möchte einfach betonen, dass natürlich Wissenschaftler, es gibt zwar keinen Konsens, aber es gibt durchaus Historiker, zum Beispiel Tony Judd, also durchaus ein linksliberaler Historiker, der genau in Bezug jetzt zum Beispiel auf die EU von aufgeklärtem Absolutismus gesprochen hat. Und ich glaube, es erleichtert die Diskussion, wenn man das mal so auf den Tisch legt. Ich finde, man muss sich dann dazu bekennen, wo man steht. Mit Corona, das haben Sie am Anfang Ihrer Frage angesprochen, hier geht es uns ja um etwas anderes. Wir sagen ja nicht, dass die Leute, die gegen das Impfen waren beispielsweise, dass die irgendwie Recht hatten oder dass es da nicht viele Extremisten in diesen Bewegungen gab. Das sagen wir nicht. Was wir sagen, ist eigentlich, das waren nicht nur Extremisten und es gab auch begründete Skepsis. Aber der entscheidende Punkt, den wir ja machen, ist, dass eigentlich bei Corona, dass eigentlich wir finden, dass eben hier eine dezentrale Demokratie auch wiederum Vorteile bringt, dass man eben quasi auch ein bisschen eine Konkurrenzsituation hat, dass man beispielsweise bei den Ländern oder in den Kantonen, die verfolgen verschiedene Strategien und Politiken und die einen machen vielleicht Fehler. Und dann lernt man aus den Fehlern und man geht nicht davon aus, dass man jetzt quasi a priori hat man jetzt eine Zentrale in Berlin oder in Bern oder in Paris oder in London und die wissen eigentlich schon, wie es läuft, oder? Und die fällen dann die Entscheide. Ich glaube, das ist eigentlich unser Punkt, dass wir sagen, einerseits muss es mehr Feedbackmöglichkeiten geben und andererseits muss es auch mehr dezentral strukturiert sein, die Demokratie.
Oliver Zimmer war das. Zusammen mit Bruno S. Frey hat er das Buch »Mehr Demokratie wagen – Für eine Teilhabe aller« geschrieben. Es ist im Aufbau Verlag erschienen, die 157 Seiten kosten 22 €.